Das Thema lautet Glauben und Vertrauen. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ich habe mir gedacht, was wünschst du dir für das Gospelhaus? Ein Gebet. Dieses Gebet habe ich nicht erfunden. Das habe ich in Epheser 3. Das ist im Brief von Paulus an die Epheser im Kapitel 3. Da sind die Verse 14 bis 21. Und die lese ich jetzt. Die sind nämlich teilweise hier und auf der zweiten Folie auch. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Herrn, vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Dass er, Gott, euch, also uns, Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist mein Wunsch auch für uns Gospelhaus. Und da habe ich mir gedacht, diese 7, 8 Verse, die könnte ich mal kommentieren. Fangen wir mit dem Vers 16 an. Stark zu werden an den inwendigen Menschen. Gott macht uns stark oder wir versuchen stark zu werden. Wir können trainieren, richtig trainieren, Muckis aufbauen, geistliche Muckis. Wir können studieren, das ist alles gut. Das Problem ist, die beste, strukturierteste, rhetorisch am genialsten gestaltete Predigt, die bringt nichts, wenn sie nicht haften bleibt. Das heißt, ich kann mein komplettes Wissen, meine Erfahrung in eine Predigt hineinschmeißen, wenn ich nicht von dieser Salbung profitieren kann. Geht ihr hier raus, spätestens beim Bistro habt ihr vergessen, was ich erzählt habe. Also die Eloquenz reicht nicht aus, um eine Predigt zu einer Predigt zu machen. Und so ist es auch, wenn wir Stärke entwickeln wollen, heißt es eigentlich in Gottes Reich Abhängigkeit entwickeln von einem, der stärker ist, als wir es je sein werden, der Heilige Geist. Stärke entwickeln. Und das ist mein Wunsch für uns, dass er, Gott, uns Kraft gibt. Wonach gibt Gott uns diese Kraft? Macht er das gemäß unserer Kleinigkeit unserer Größe oder er macht es gemäß seines Reichtums? Das heißt, da ist etwas, was Gott hat, was wir unendliche Macht nennen. Unendliche Gaben für uns. Und aus diesem unendlichen Fundus bedient er sich und gibt uns Kraft. Er gibt nicht wie ein Geiziger, er gibt wie einer, der davon sehr viel hat. Und diese Fähigkeit, die er uns gibt, lässt in uns etwas werden, was noch nicht da war. Herrlichkeit. Weiß jemand, was Herrlichkeit ist? Wir haben Worte für Herrlichkeit, aber keiner von uns ist herrlich. Warum? Weil es nicht menschlich ist. Und das ist ja das Schöne dran. Wenn Gott uns etwas gibt nach der Fülle seiner Herrlichkeit, dann ist es Herrlichkeit, die er uns gibt. Und diese Herrlichkeit ist etwas, was in uns etwas bewirkt, was andere mitbekommen. Und weil das so machtvoll ist, beschreibt Paulus das als Kraft. Das ist etwas, was stärker ist. Aber und Stärke produziert. Das griechische Wort dafür ist Dynamis. Das macht uns geistlich dynamisch. Und das kann man nicht produzieren. Seid ihr noch da? Wir profitieren also von einer Kraft, die Gott uns gibt, um stark zu werden. Der Heilige Geist, der uns gegeben worden ist, als wir Gottes Kinder geworden sind. Er produziert in uns etwas, was wir selbst nicht können. Und das Gebet von Paulus ist, möge dieser Heilige Geist in uns Gottes Herrlichkeit so entwickeln, dass wir als starke Gotteskinder erkannt werden. Sprich, es geschieht etwas im Unsichtbaren, was aber zu einem sichtbaren Ergebnis führt. Salbung ist nichts Theoretisches. Salbung ist erkennbar an der Wirkung der Salbung. Wenn irgendjemand hier die Show zieht und auf den Boden fällt und schreit und läuft und macht, was auch immer man Mensch macht, um Menschen zu beeinflussen oder zu beeindrucken, wenn hinterher nichts in seinem Leben bezeugt, dass der Heilige Geist ihn verändert hat, war das nur Show. So einfach ist das. Wenn Gott verändert, dann ist es eine für menschliche Augen erkennbare Veränderung. Und darum geht's. Und Paulus sagt, ich möchte, dass ihr Kraft von Gott bekommt. Dann möchte er, dass diese Kraft in uns eine Veränderung verursacht, die andere erkennen. Das ist mein Gebet für uns. Christus soll durch den Glauben in unseren Herzen wohnen. Frage, rein rhetorisch. Ihr kennt ja die Antwort. Wohnt Christus in uns? Ja, ne? Sehr schlimm, dass der Heilige Geist in uns wohnt, der zu Gott gehört. Gott ist Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist. Wir empfangen den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also Christus wohnt in uns durch den Glauben in unseren Herzen. Und dann kommt etwas, was mich seit Februar 2012 trägt. Ich habe es mit Worten formuliert, aber ich merke, meine Worte reichen nicht. Deswegen muss ich versuchen, auf etwas zu verzichten. Ich versuche euch das zu erzählen, wie ich das auf dem Herzen habe. Wenn ein Mensch weiß, wie sehr, annehmen wir ein Kind, das Kind geht an der Hand vom Papa. Das Beispiel habe ich schon mal bemüht. Und dann gibt es eine Menge Menschen, eine Menge Lärm, eine Menge Unordnung, eine Menge Chaos. Dieses Kind ist an der Hand des Vaters. Der Vater ist ruhig und geht seinen Weg. Ist das Kind ruhig? Das Kind wäre ruhig, vermute ich. Warum? Weil der Kontakt zum Vater da ist und der Vater strahlt Ruhe und Souveränität aus. Würde der Vater panisch sein, ohne das Kind loszulassen, da würde das sich auf das Kind übertragen, vermute ich. Es würde merken, irgendwas stimmt hier nicht, denn irgendwas beunruhigt meinen Vater. Solange der Vater souverän ist, ist das Kind, egal wie chaotisch die Umgebung ist, ruhig. Also es ist nicht die Kraft des Kindes, sondern es ist die Zuversicht in der Gegenwart des Vaters, die Ruhe beim Kind walten lässt. Stimmt's? Wenn wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind, heißt es, dass uns die Wahrnehmung von Gottes Liebe sowas von präsent ist, dass alles, was um uns herum ist oder in uns herum tobt, nicht in der Lage ist, uns von diesem Fokus abzulenken. Der Fokus macht die Ruhe aus. Die Wahrnehmung, die Erkenntnis, Gott ist Liebe. Ich bin in Gottes Liebe gegründet. Das ist nicht, das ist kein Sport. Das ist ein Zustand. Das ist ein Ort, wo man ist, wo der Geist Gottes meinem Geist sagt, du bist ein geliebtes Kind. Und weil du weißt, dass du geliebt bist, kann das, was drumherum ist, dich nicht aus dieser Ruhe bringen. Ich rede von Shalom. Ich rede von diesem Frieden, der höher ist als jegliche Vernunft. Dieser Frieden, der da ist, wenn die Logik des Menschen sagt, ich blick nicht mehr, ich müsste eigentlich in Panik geraten, weil diese Zustände für mich gar nicht mehr kontrollierbar sind. Dieser Friede, dieser Kontakt zum Vater durch den Heiligen Geist, diese Erkenntnis, diese Wahrnehmung der Liebe, die stärker ist als die Umstände, die bewährt meine Ruhe, die beschützt meine Ruhe. Das ist mein Gebet für uns, dass wir in der Lage sind, diesen Zustand immer wieder zu erkennen. immer wieder zu erfassen und uns nicht ständig ablenken lassen von einem, der ständig kommt und sagt, wenn du Gottes Kind bist, warum? Jesus hat ja gesagt, du hast ja Hunger. Du bist ja Gottes Kind, du müsstest eigentlich das lösen können. Immer wieder dieses Ja, warum, warum, warum. Das Warum ist ja ein Versuch, etwas, übrigens, Klammer auf, nächstes Jahr gibt es ja Lehrabende, also wir geben Schwarzbrot über das Warum. Das Datum steht noch nicht fest, das klären wir noch Mitte Januar. Und dann sagen wir euch, wann wir uns mit dem Warum beschäftigen. Da gibt es ein gutes Beispiel, Hiob ist ein gutes Beispiel, Paulus ist ein gutes, da gibt es viele gute Beispiele in der Bibel. Wir werden ein paar nehmen und werden uns an 2, 3 Abenden mit diesem Warum-Thema befassen. Wir haben in diesem Gott einen Vater, der uns an der Hand hält. Das Problem ist ja nicht der Vater, der uns an der Hand hält, das Problem ist die Erkenntnis, dass die Hand da ist und dass wir diese Hand halten. Das ist unser Problem, weil in dem Moment, wo wir sagen, ja, wieso, dann die Unruhe ist direkt damit verknüpft, dass die Gegenwart Gottes in einer bestimmten Situation für uns nicht mehr scharf da ist. Das gilt für mich, das gilt für jeden Menschen. Das ist nichts Besonderes, das ist die Normalität. Deswegen schleppen wir uns von Sorge zu Sorge. Ich rede nicht von den Problemen, ich rede von den Konsequenzen, von unserem Umgang mit unseren Problemen. Jeder hat Probleme. Jesus hat jede Menge Probleme gehabt. Und er hat gesagt, ich habe welche gehabt, die werdet genauso viele haben. Also das Problem ist ja nicht das Problem. Das Problem ist der Umgang mit dem Problem. Und ich komme wieder drauf. Wir haben die Möglichkeit, vor dem Problem zu erkennen, Gott, ich halte deine Hand, bisschen was andersrum, du hältst meine Hand. Ich bin nämlich in deine Liebe eingewurzelt. Sprich, es gibt nichts in meinem Leben, was dich von mir fernhalten kann. Das ist wichtig. Wer sich nicht geliebt weiß, hat das Bedürfnis, sich manchmal zu verstecken. Konkretes Beispiel. Ein Mann baggert eine Frau an. Er hätte sie gerne so als eine Frau. Und dieser Mann geht zu der Frau und versteckt die Tatsache, dass er zum Beispiel 5 Jahre im Knast war. Kann er sich sicher sein, dass die Frau ihn liebt? An dem Tag, wo er ihr sagt, ich war 5 Jahre im Knast, wenn er ihr das verheimlicht? Das wird für ihn immer ein Problemchen sein. Würde er von vornherein mit offenen Karten spielen und sie würde sagen, ich liebe dich trotzdem, der wäre viel entspannter. Wir denken manchmal, weil etwas nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen, dass Gott uns deswegen weniger liebt. Und schleppen dann eine Art Unruhe in uns, die diese Beziehung. Und wenn irgendwas passiert, und der Teufel benutzt das, wie denken wir, das wundert mich nicht, denn das und das ist ja eh nicht in Ordnung. Dagegen möchte ich ankämpfen. Wenn wir Christen sind, und die Frage hier habe ich so oft gestellt, ich stelle sie heute zum letzten Mal in diesem Jahr. Ein Mensch, der kein Christ ist, kann er irgendwas tun, um das ewige Leben durch sein Handeln zu bekommen? Natürlich nicht. Sonst wäre Jesus umsonst ans Kreuz gegangen. Wieso denken wir Christen, dass wir in der Lage sind, durch eine persönliche Handlung das Werk am Kreuz zu trüben? Wieso ist da bei uns diese Unruhe manchmal, dass Gott uns weniger liebt? Aus dem Grund ist das und das und das passiert. Und ich sehe es ja nicht besonders hier, das ist überall. Menschen, sobald irgendwas schiefläuft, fangen an, sich zu fragen, was ist in meinem Leben nicht in Ordnung? Möglicherweise ist das eine Handlung Gottes, um mich wieder gerade zu biegen. Nach dem Motto, mein Kind ist da, mein Kind hat Dummheiten gemacht, irgendwas gemacht. Und dann sage ich, mit dir rede ich nicht mehr. Du musst dich erstmal bei mir entschuldigen. Ich liebe dich nicht mehr. Sind wir so? Also ich bin nicht so. Und ich bin wahrscheinlich nicht der beste Papa auf der Welt. Also ich gehe davon aus, dass jeder von uns großherzig genug ist, seinem Kind offene Arme anzubieten. Wir haben also, wenn wir wissen, dass wir in der Liebe eingewurzelt sind, erstmal einen Riesentrumpf in der Hand. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Dieses Ich bin ein geliebtes Kind Gottes ist mein Grund. Auf diesem Grund stehe ich und erkenne, dass all meine Dummheiten Gottes Hand niemals in irgendeiner Form von mir fernhalten. Das zu haben und danach zu leben, das hilft danach, den nächsten Schritt, die Erwartung. Weil Gott mich liebt, wird er für mich sorgen. Aber erstmal muss ich mich geliebt wissen. Gegründet sein. Nächste Folie, zweite Folie Nummer zwei. Wir können begreifen, welches Ausmaß Gottes Liebe für uns hat. Wie? Mit unseren Gedanken? Mit unserer Logik? Natürlich nicht. Um Gott zu begreifen, brauchen wir einen Helfer, das ist der Heilige Geist. Ohne ihn ist solch eine Unterstützung nicht möglich. Diese Abhängigkeit von Gott ist der Schritt in eine andere Dimension. Die hat mit unserem Intellekt nichts mehr zu tun. Natürlich können wir das mit unserem Intellekt umsetzen, aber das hat damit nichts zu tun. Wenn wir begreifen, und nicht nur wir, alle Christen, die erstmal erkennen, dass Gott sie liebt, sie haben den ersten Schritt gemacht in die neue Dimension. Die neue Dimension ist, was will Gott eigentlich von mir? Was will Gott, warum hat sich Gott für das interessiert? Was ist denn eigentlich das, was er mit mir bezweckt? Dann weiß ich, dieser Vater, der mich ausgestattet hat mit dem Heiligen Geist, hat mit mir etwas noch Größeres vor, denn es übersteigt meine eigenen Fähigkeiten. Es muss was Großes sein. Ich kann ja schon so viel. Wenn Gott etwas mit mir vorhat, was mehr ist als das, was ich kann, dann muss es was sein, was ich bisher noch nicht kann. Und das gilt für jeden von uns. Oder denkt ihr, Gott befähigt uns, etwas zu tun, was wir sowieso schon können? Im Ernst, denkt doch nicht klein. Das Mindeste, was Gott von einem will, ist, über Wasser zu laufen. Ich merke schon, dass das muss schon etwas sein, was über unsere Wahrnehmung hinausgeht. Ich nenne das grundsätzlich über Wasser laufen. Denn ich weiß nicht, was es sein kann. Es ist was Unmögliches. Also muss es sowas sein. Auf diesem Level. Das gehört zum Beispiel, da ist einer tot, dann kommst du und sagst, Name Jesus, steht auf, dann steh auf. So, das ist für mich über Wasser laufen. Oder dass irgendeiner Kehlkopfkrebs hat und dass man ihm die Hände auflegt, im Namen Jesu, und dass am nächsten Tag der Arzt ihm sagt, du bist gesund. Das ist für mich über Wasser laufen. Das sind Dinge, die sind weit, weit, weit über unsere Fähigkeiten hinaus. Und da gucken die anderen und sagen, der Arzt, ich verstehe das nicht, das haben wir als noch nie gehabt in unserer Klinik. Ja, selbstverständlich. Sonst wäre das was Normales. Dafür würde man einen normalen Arzt hinschicken. Wunder sind cool. Ich glaube, wir alle lieben Wunder. Also cool, würden wir jeden Samstag hier Wunder haben. Da wären wahrscheinlich die Plätze hier voll, weil die Erwartung, ein Wunder, ich wüsste schon, was ich von Gott hätte. Ein Wunder. So weiß ich nicht. Es geht nicht um diese netten Goodies. Es geht eigentlich um Alltägliches mit Gott auf einer Ebene, die über unsere eigene Vorstellung hinausgeht. Gott hat, denke ich, einen guten Plan für jeden von uns. Und mit diesem Plan möchte er uns eigentlich begleiten bei der Umsetzung des Plans. Es gilt nicht nur für 2019, es gilt auch für 2020. Es gilt für alle Jahre unseres Lebens. Wir dürfen Gott nicht zu klein denken. Das wäre schade. Ich versuche euch ein bisschen so dahin zu locken, dass ihr erkennt, der an meiner Seite ist, ist viel, viel mächtiger als alles, was ich bisher erlebt habe. Lass mich mal, ich möchte mit ihm mal neue Wege gehen, Herausforderungen annehmen, die Welt verändern, nicht nur Babenhausen. Babenhausen ist zu klein für euch. Ich glaube mir nicht, ne? Ich merke schon, ich habe den Eindruck, ich predige mir selber. Okay, dann predige ich mir selber. Ich merke an mir selbst, wie schwierig es ist, bestimmte Dinge zu begreifen. Im ersten Jahr meines Christseins bekam ich diesen Vers und der hat mir sehr geholfen. Was sagt dieser Vers? Er sagt nichts anderes als, lass Gott dich verändern und dann wirst du synchron sein mit seinem Willen. Lass dich von Gott verändern, dann wirst du mit seinem Willen synchron laufen. Da ist eine Verheißung drin, die bedingt ist. Die Bedingung ist, ich möchte mich verändern lassen. Ich lasse zu, dass Gott, dass er die Admin-Rechte über mein Ich bekommt, dass er dann an bestimmten Stellschrauben drehen darf, an meinem Wesen arbeitet, damit ich hinterher in der Lage bin, Dinge zu tun, die er für mich schon vorher vorbereitet hat. Denn das Coole an Gott ist, er bereitet die Sachen vor. Er befähigt dich dazu, diese Dinge zu tun. Und wenn du sie dann getan hast, wirst du noch dafür gesegnet, dass du das getan hast, wofür er dich vorbereitet hat. Das nennt man einen Papa. Er bereitet Dinge vor. Er bereitet, die sind erstmal vorbereitet. Dann wirst du dazu befähigt, diese Dinge zu tun. Dann läufst du asynchron mit Gott. Aber dafür musst du dich erstmal dahin bringen. Das ist diese Veränderung deiner Sinne, deiner Wahrnehmung. Dann weißt du, über Wasser laufen ist ja ganz normal. Ich verstehe nicht, warum die anderen gar nicht können. Denn ich kann's. Ja, wie? Das ist der erste Tote, den du hast auferstehen lassen? Das mache ich ja jeden Tag zum Frühstück. Ich gehe einfach ins Krankenhaus, ganz tief in den Keller, und dann ziehen sie die Schränke auf und dann stehen sie alle auf. Jetzt habt ihr kapiert. So, darum geht's ja. Es geht also nicht darum, also das ist das Beispiel, was mir gerade einfällt, aber es kann alles andere in unserem Leben sein. Mir ist ein Fall passiert, nördlich von Marburg, vor ein paar Jahren. Ich meine, ich hätte das hier erzählt. David hat mich dahin geschickt, in eine Gemeinde zu predigen. Und es gab verschiedene Fälle nach dem Gottesdienst, für die ich gebetet habe. Ein Fall fällt mir wieder ein, weil es ein bisschen untypisch war. Das war eine Patchwork-Familie. Ein Ältester und seine Frau hatten Kinder aus zwei ehemaligen Ehen und die waren zusammen. Und eins dieser Kinder war schon erwachsen, 9, 20, Anfang 20. Und war das Kind doch der Frau und wollte mit dem Stiefvater, man sagt Stiefvater dann, ne? Nichts zu tun haben. Ist ausgezogen, krach und so. So, ich soll dafür beten. Ich habe mir gedacht, das ist eher was für Seelsorger, Psychologe, Familien, also Fachkraft. So habe ich dann so pro forma gebetet. Kannst ja nicht sagen, sorry, bin nicht qualifiziert. Also habe ich gebetet und ich habe es vergessen. Kommst ja nicht mehr hin. 2 Monate später hat mich David wieder in dieselbe Gemeinde geschickt. Das ist ein bisschen doof. Aber ich war dort und ich hatte es selbstverständlich vergessen. Und danach kamen etliche Leute auf mich so, auch dieser. Und sagt, du hast damals für mich gebetet. Den Tag danach oder 2 Tage danach bekam ich einen Anruf. Der hat sich bei mir gemeldet. Lange Rede, kurzer Sinn. Friede im Haus, ist wieder eingezogen. Und ich, wieso? Was Gott macht, das sind Dinge, die sind dermaßen komplex vor unseren Augen. Aber Gott macht einfach so und es ist gelöst. Und deswegen ist über Wasser laufen, denke ich, etwas Natürliches. Es ist nur die Frage der Betrachtung. Ein Fisch würde sagen, unter Wasser atmen. Verstehe nicht, warum ihr Menschen damit ein Problem habt. Das kann, wie können wir? Und wahrscheinlich wird einer, der besondere Dinge mit Gott macht, weil er mit Gott synchron geht, eine andere Erwartungshaltung an diesem Gott haben, als einer, der eigentlich sich selbst durch seine eigene Wahrnehmung ausbremst. Und ich möchte, dass wir fürs nächste Jahr Offenheit entwickeln. Herr, ich bin bereit, du darfst mit mir neue Wege gehen, dass zumindest dieser Mut da ist. Nächste Folie. Ihr kennt ja den Vers, ne? Mit Gottes Gerechtigkeit. Matthäus Kapitel 6. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. In diesem Kapitel 6 geht es um materielle Versorgung. Man muss aber den Kontext betrachten. Man kann Verse aus irgendwelchen Kontexten ziehen, ist gefährlich. In diesem Kapitel 6 geht es wirklich um materielle Versorgung. Es geht um die Dinge, die wir als Menschen brauchen. Und da sagt Jesus, wenn ihr euch auf die richtigen Prioritäten konzentriert, wenn ihr auf das Richtige fokussiert, wird der Rest von Gott euch gegeben. Es fällt uns zu. Das ist also nicht etwas, was wir suchen, sondern es ist etwas, was als Konsequenz einer vorigen Handlung stattfindet. Was ist das, was die vorherige Handlung ist? Das ist der Vers im 2. Korinther im Kapitel 5. Da steht, und weil ich dieses Gottes Gerechtigkeit, ich hoffe, ihr seht die Farbe blau, das habe ich nämlich blau gemacht und dazugegeben als Passivform, wir empfangen etwas. Gottes Gerechtigkeit habe ich lange Zeit eigentlich mit meiner eigenen Gerechtigkeit verwechselt, weil ich gedacht habe, du musst ja so möglichst heilig leben, dann bist du vor Gott gerecht. Dabei habe ich vergessen oder gar nicht verstanden, dass jemand mich gerecht macht, nämlich Jesus. Und dieser Zustand der Gerechtigkeit, den erhalte ich durch den Glauben an das Werk Jesu am Kreuz, weil das Blut mich gerecht macht. Die Gerechtigkeit, in der Gott mich sieht, ist Gottes Gerechtigkeit. Wenn ich also danach trachte, Gottes Gerechtigkeit zu erlangen, heißt es, ich erkenne, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, womit wir wieder beim Anfang sind. Wenn mir bewusst ist, wie sehr Gott mich liebt, ist meine Erwartung automatisch, dass er mit mir wunderbare Dinge macht. Diese Liebe ist fundamental und deswegen hat Paulus gebetet, ich bete, ihr erkennt, ihr seid in der Liebe Gottes gegründet. Dann weiß ich, und das ist ja meine mathematische Herleitung, ich bin in ihm, in Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes geworden, ergo, ich erfülle diese Bedingung, deswegen wird mir das Übrige alles dazu gegeben. Wer bin ich, entscheidet, was ich krieg. Was wollen wir? Wollen wir die Gaben oder wollen wir den Geber? Wonach suchen wir? Da trennt sich die Spreu vom Weißen. Um die Gaben zu erreichen, muss man den mit dem Geber richtig. Menschen gehen überall hin. Es gibt, die hören, es gibt irgendwo eine, wie nennt man das? Ein Heilungsgottesdienst. Dann reisen sie durch die Republik. Die steigen in den Flieger, fliegen nach Toronto, das war in den 90er Jahren so. Und sonst wohin, Florida, Pensacola, all diese Wellen hat es gegeben. Menschen sind von überall aus der Welt, überall hingeflogen, gereist, marschiert, geschwommen, keine Ahnung, auf der Suche nach irgendwas, was sie dachten, dort finden sie das. Weil Gott sowieso den Globus nicht gemacht hat und fokussiert ist auf einen einzigen Ort und die anderen Orte vernachlässigt. Das ist meine Interpretation eines Schwachsinns dieser Art. Nun, wenn Gott, der sich nicht verändert, so wäre, dann hätten wir ein Problem hier, ne? Definitiv. Dann bräuchten wir gar nicht predigen, können wir hinschmeißen. Gott sei Dank ist Gott nicht so. Gott sagt, wenn du weißt, wer du bist, wie ich dich sehe, dann wirst du erkennen, was ich für dich vorbereitet habe und dann wirst du es auch empfangen können. Was du verstehen musst, ist, dass du geliebt bist. Und weil du, wenn du weißt, dass ich dich liebe, dann wirst du sehr natürlich erwarten, dass meine Liebe sich in deinem Leben richtig materialisiert. Dann werden alle sehen, warum und wie ich dich liebe. Warum? Wegen Jesus. Und wie? Erkennbar durch die Gaben, die du empfängst. Aber wenn wir denken, Herr, ich bin krank, mach mich gesund. Nein. Herr, du liebst mich. Es ist wunderbar. Das ist ein Unterschied. Wer bin ich? Gott liebt mich. Weil er mich liebt, werden alle anderen Dinge so selbstverständlich, weil ich in dieser Liebe, das ist ja dieses Kind an der Hand des Papas, die Ruhe ist da, egal wie chaotisch das drumherum ist. Und ich wünschte, wir wären alle, das betrifft mich genauso, wenn der Wind von vorne so stark ist, dass wir nicht vergessen, dass eine Hand da ist, an der wir uns festhalten, wünsche ich uns. Wir kommen dem Ende zu. Erkennen wir Gottes Liebe im Glauben? Das letzte Mal habe ich gesagt. Wo kommt der Glaube her? Aus dem Wort Gottes. Ist es möglich, Gott zu glauben, sein Wort zu glauben, ohne sich mit seinem Wort zu befassen? Ganz ehrlich, ich habe mich gefragt. Ich versuche das anders darzustellen. Vielleicht kriege ich euch dahin. Ich versuche es. Gott muss nicht mit uns über ein Buch kommunizieren. Er muss es gar nicht. Er könnte sagen, ja, die erzählen sich das von Mund zu Mund. Das haben die Juden sowieso jahrhundertelang gemacht. Oder denkt ihr, Mose war da und hat dokumentiert, wie Adam im Paradies all diese Dinge gemacht hat. Mose kam viel, 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 viel später. Das erste Buch unserer Bibel heißt ja nicht Adam, heißt ja auch nicht Abraham. Genesis hat Mose geschrieben, steht da, 1. Mose. Der kam viel später, nach Josef, nach wem auch immer. Und all diese Stories, die er vorher geschrieben hat, wie denken wir, dass er die hat? Mundpropaganda? Das heißt, Gott hätte dafür sorgen können, dass wir genauso heute weiter, gut, man hätte das wahrscheinlich im Instagram mittlerweile gehabt, die Texte. Aber was ich damit sagen will, er hat uns ein Buch gegeben mit einem klaren Ziel. Und ich frage mich, je mehr ich mich mit diesem Buch befasse, wieso die Menschen mit so einem Schatz in der Hand nicht erkennen, was da drin ist. Wenn ich das Buch aufmache und ich lese drin Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott den Lasso geliebt, dass er dafür Jesus am Kreuz hat sterben lassen, dann denke ich, wow, ich stehe sogar da drin. Da steht da drin, warum Jesus für mich gestorben ist. Weil Gott mich so sehr geliebt hat. Das hat mir keiner von euch gesagt, dass er mich so sehr liebt, dass er für mich sterben würde. Würdet ihr auch nicht machen. Ich würde für euch auch nicht sterben wollen. Aber das ist auch okay, so, das hätte eh nichts gebracht. Mein Blut ist versaut, das hätte nichts gebracht. Das Wort ist da ein Riesenschatz voller Perlen. Und diese Perlen sind da und die greifen, die machen, die holen wir mit dem Glauben aus dem Buch. Du glaubst, ich nehme das. Vater, das ist für mich. Du bist mein Versorger. Ich nehme das. Ich bin unruhig. Du schenkst mir Frieden. Ich nehme dein Shalom. Nehme ich mit. Diese Perlenkette, das Buch, 66 Bücher voller Schätze, sagen, glaube, nimm. Glaube und nimm. Glaube und nimm. Der Heilige Geist sagt, ich helfe dir, deine Wahrnehmung, das war das Zitat aus Römer 12, Vers 2, ich helfe dir, deine Wahrnehmung mit meiner so in Einklang zu bringen, dass du weißt, was ich mit dir vorhabe, dann wirst du tun, wofür ich dich vorbereite, wozu ich dich vorbereitet habe. Wir erlangen innere Ruhe und Gelassenheit in allen Situationen des Lebens. Ich bin ein Gegner von Sorgen. Probleme kann ich nicht vermeiden, aber Sorgen muss man sich nicht machen. Obwohl jeder Mensch, ich an erster Stelle, sich Sorgen macht, müssen wir erkennen, dass Sorgen nur ein Ausdruck sind unseres Unglaubens. Wenn wir wissen, ich bin an der Hand, dann passiert mir nicht, dass ich mir Sorgen mache, sondern ich werde das Problem zwar erkennen, aber ich werde anders auf das Problem reagieren. Der Frieden Gottes, der höher ist als jede Vernunft, wird in meinem Herzen dafür sorgen, dass ich mir keine Sorgen mache. Und das ist wichtig, dass wir da hinkommen. Und Jesus sagt, bringt mir eure Sorgen, weil er weiß, dass wir als Menschen uns Sorgen machen. Er sagt nicht, bringt mir eure Probleme. Er sagt, das, was euch belastet, das sind nicht die Probleme. Das ist unser Umgang mit den Problemen. Das, was uns Stress, was uns den Schlaf raubt, was uns richtig depressiv macht, das ist der Umgang mit dem, was uns challenged. Und er sagt, bringt mir das und ich mache einen Tausch. Ich gebe euch meinen Frieden. Er sagt, meine Last. Jesus hat keine Last. Jesus schenkt Frieden. Das ist das, was er schenkt. Anstelle der Sorge, wir machen einen Tausch. Meine Tochter sagte mir noch vor ein paar Tagen, die ist jetzt 26, als sie klein war, hatte Joachim Stoffel so eine Schnecke. Weiß noch jemand, wie diese Schnecke heißt? In der Kinderarbeit. Und er hat mit denen ein Lied gesungen. Er nimmt meine Sorgen und wirft sie ins Meer. Ich kenne das Lied nicht mehr, aber ich kann mir darüber vorstellen. Ich habe mich als Erwachsener bekehrt, also deswegen solche Lieder nicht. Aber die Millennials, die kennen wahrscheinlich das Lied. Und genau das, Gott nimmt meine Sorgen, Jesus nimmt meine Sorgen und wirft sie. Wenn er sie nimmt, dann habe ich sie nicht mehr. Er nimmt nicht meine Probleme, er nimmt meine Sorgen. Wir müssen lernen, durch das Tal der Finsternis zu gehen und wie David sagen, ich fürchte mich nicht. Er sagt nicht, ich werde dafür sorgen, dass du nicht durchs Tal gehst. Er sagt, nein, du gehst durch. Aber du wirst mit dieser Ruhe da durchgehen. Ich habe leicht reden. Ich habe genauso die Herausforderung wie ihr. Ich muss lediglich uns allen die Wahrheit sagen, die in der Bibel ist. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Das ist ein Versprechen von Jesus. Ich nehme sie euch ab. Und last but not least, wenn wir in Christus sind, logische Konsequenz, einer, der sich keine Sorgen macht, der fürchtet sich nicht. Das ist so der, der da steht und wie Petrus sagt, Herr, wenn all diese Leute dich verraten, ich werde dich nicht verraten. Ich werde immer. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Wer auf sich selber zählt, der erkennt seine Grenzen sehr schnell. Aber wenn Gottes vollkommene Liebe, ich habe das Wort dafür, ist Agape, göttliche Liebe. Wenn diese Liebe in mir ist, die ist in mir, sage ich ja schon. Es geht da nicht darum, dass sie in mir ist, es geht darum, ob ich sie wahrnehme. Wenn diese Liebe in mir ist und ich antworte, ja, sie ist in jedem von uns, diese Liebe, die ist sie, die dafür sorgt, dass ich mir keine Sorgen mache. Diese Liebe treibt die Furcht aus. Sie treibt die Unruhe aus. Sie treibt all diese Elemente der Unordnung, die in uns für Unordnung sorgen sollen, aus, weil wir in der Liebe Gottes gegründet sind. Und zuletzt, wir müssen uns auf den Geber fokussieren. Wenn wir uns auf den Geber fokussieren, bedeutet das nichts anderes, das habe ich vorhin erläutert. Wir werden durch den Heiligen Geist verwandelt. Wir suchen nicht das, was Gott uns als Segnungen geben kann, sondern wir suchen Gott selbst. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Heiligen Geist hat, der hat den Sohn. Wer den Heiligen Geist hat, der wird in die Wahrheit geführt. Und wer in die Wahrheit geführt wird, der wird niemals von Gott enttäuscht werden. Und ich wünsche mir, und das ist mein Gebet ein bisschen erläutert, dass heute und nächstes Jahr jeder von uns neue Wege geht mit dem Herrn außerhalb der Komfortzone. Wir lieben das Komfortzone. Kennt ihr das? Man geht in sein eigenes Wohnzimmer und setzt sich immer an dieselbe Stelle. Im eigenen Wohnzimmer versucht, weiß man nicht mal, wie sich der andere Sessel fühlt. Es gibt solche Leute, die haben dieses Wohnzimmer gekauft. Übrigens, ich war auch so. Ich hatte meine Stelle, ich habe sogar meine Möbelecke genauso gekauft, dass genau da, wo ich sitze, genau zwischen den beiden Boxen ist. Denn ich müsste meine Symmetrie respektieren. So ein Schwachsinn. Jetzt weiß ich zumindest, wie alle Ecken dieses Ding sich anfühlen. Aber was ich damit sagen will, ist, wir sollten aus unserer Komfortzone raus. Lasst uns mal neue Wege mit Jesus gehen. Dafür hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Und ich wünsche uns allen für nächstes Jahr eine fantastische Zeit unter seiner Führung. Amen.